NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. In der letzten Februarwoche sah es ganz so aus, als würde Mobin Naim Saade bald abgeschoben. Unter anderem fragte die Polizei nach dem jungen Afghanen in seiner Hamburger Flüchtlingsunterkunft. Einige ehrenamtliche Betreuer besorgte das und sie wandten sich an Wolfgang Seibert, denn der 24-jährige Mobin ist Jude, ein Jude aus Masar-e Sharif. Wolfgang Seibert ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Pinneberg. Der 1947 geborene frühere Journalist ist bekannt dafür, die Not von Flüchtlingen ernst zu nehmen. Wolfgang Seibert ließ sich den Fall schildern, verständigte sich telefonisch mit seinen Vorstandskollegen und binnen weniger Stunden konnte Mobin umziehen in eine Synagoge in Schleswig-Holstein, in der er erstmal sicher war. Er erhielt Synagogenasyl. Das ist nun 5 Wochen her. Wolfgang Seibert, wie geht es Mobin? Was ist der Stand der Dinge?
Mobin hat Anfang der Woche die Zusicherung der Hamburger Ausländerbehörde bekommen, dass er eine Duldung bekommt. Und es ist gesagt worden, es ist nicht vorgesehen, ihn abzuschieben. Daraufhin konnte er gestern Morgen das Synagogenasyl beenden. Ich gehe davon aus, dass er bei der Ausländerbehörde war schon und dass er wieder in einer Unterkunft ist in Hamburg.
Das heißt, im Grunde genommen hat die Ausländerbehörde ihre Einschätzung, dass es für Mobin in Afghanistan zu gefährlich wäre, indirekt bestätigt. Wieso haben Sie Mobin geholfen?
Einmal, weil man afghanische Juden nicht abschieben darf, überhaupt niemand nach Afghanistan, weil es gibt keinen sicheren Ort in Afghanistan. Es ist überall die Gefahr von Anschlägen und alles Mögliche. Das sieht man ja selbst in Kabul, die angeblich sichere Hauptstadt.
Hat denn Mobin antisemitische Gewalt erlebt?
Ja, in seiner Kindheit, weil er ist ja schon mit 14 Jahren aus Afghanistan weggegangen. Vor allen Dingen hat er gesehen, wie sein Vater von in Tüdelchen normalen Bürgern angegriffen wurde und in einem Wasserbecken immer wieder untergetaucht wurde, weil er Jude ist.
Was denken Sie denn, wie es überhaupt dann dazu kam, dass er aus Deutschland abgeschoben werden sollte?
Ich gehe davon aus, dass sich die Ausländerbehörde hier in Hamburg, die die Abschiebung verfügt hat, nicht genug mit der Akte beschäftigt hat und vor allen Dingen keine Einzelfallprüfung gemacht hat. Sonst wäre ihnen aufgefallen, dass Mobin Naim Saade Jude ist.
Er ist nicht der erste Flüchtling, den Sie ins Synagogenasyl genommen haben. Waren die anderen auch alle jüdisch?
Nein, keiner davon. Der erste Flüchtling, den wir aufgenommen haben, war ein muslimischer Sudanese. Dann war eine Christin aus dem Iran da und ein Mann von der Elfenbeinküste und jetzt Mobin.
Herr Seibert, nach welchen Kriterien entscheiden Sie, ob Sie jemanden aufnehmen? Haben Sie dafür irgendwelche Regeln?
Nee, wir gehen immer davon aus, dass wir jemanden aufnehmen, der wirklich in Gefahr ist. Und wo eine Möglichkeit besteht, eine Duldung oder ein Asyl zu bekommen.
Und die Leute sollten möglichst keine Antisemiten sein, ne?
Wir sprechen natürlich mit den Leuten. Und die Leute, die uns die Flüchtlinge bringen, haben sich schon auch schon vorher damit beschäftigt.
Soeben wurde Ihnen der Menschenrechtspreis der Stiftung Pro Asyl zuerkannt. Woher kommt denn eigentlich Ihr starkes Engagement für Flüchtlinge?
Ich gehe davon aus, wenn vor 80 Jahren mehr Leute jüdischen Flüchtlingen geholfen hätten, hätten auch mehr überlebt. Also ich habe schon in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, amerikanischen Deserteuren geholfen, die nicht in den Vietnamkrieg wollten, nach Schweden zu kommen.
Und war das in Deutschland mit den
Deserteuren? In Frankfurt. Und da war ja eine starke amerikanische Garnison in Frankfurt. Und irgendwie zieht sich das durch mein ganzes Leben.
Herr Seibert, in 10 Tagen ist Pessach und das erinnert an die legendäre Flucht der Israeliten aus Ägypten. Das ist ja quasi der Gründungsmythos des jüdischen Volkes. Spielt das für Sie auch eine Rolle?
Es spielt nicht die Hauptrolle für mich, aber es spielt mit Sicherheit eine Rolle und steht ja auch mehrfach in der Tora. Du sollst den Fremdling nicht bedrücken, bedenke, du warst selbst Flüchtling in Ägypten.
Zugleich gibt es bei jüdischen Gemeinden und im Zentralrat der Juden ganz stark die Sorge, dass gerade arabische Flüchtlinge antisemitisch indoktriniert sind. Haben Sie diese Befürchtung gar nicht?
Doch, durchaus. Antisemitismus, getarnt als Antizionismus, ist in den arabischen Staaten eine Art Staatsreligion. Und da ist natürlich die Sorge groß. Wir planen gemeinsam mit Flüchtlingsorganisationen, also Leute, die Flüchtlinge betreuen, Informationsveranstaltungen zu machen mit arabischen Flüchtlingen und sie ein bisschen übers Judentum aufzuklären.
Das war Wolfgang Seibert, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Pinneberg. Soeben wurde ihm für sein Engagement der diesjährige Menschenrechtspreis der Stiftung Pro Asyl zuerkannt. Bei uns geht es gleich um noch eine Ehrung. Michael Wolfson wird Anfang April als Hochschullehrer des Jahres ausgezeichnet. Dazu gleich ein Porträt des streitbaren Historikers. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
In Europa nimmt laut Experten der Antisemitismus zu. Ein deutliches Anwachsen judenfeindlicher Vorfälle sei vor allem in Frankreich und Großbritannien zu beobachten, sagte die Antisemitismusbeauftragte der EU-Kommission Katharina von Schnurbein. Es gebe mehr physische Attacken gegen Juden und mehr Sachbeschädigungen an jüdischen Einrichtungen. Sie gingen vor allem von rechtsextremen und radikalisierten Muslimen aus. Auch in der Mitte der Gesellschaft sei Antisemitismus nicht mehr tabuisiert. So berichten etwa jüdische Organisationen, dass sie früher nur anonyme Drohbriefe erhalten hätten. Inzwischen erreichen sie Drohungen und Beschimpfungen mit vollem Namen und der Adresse der Absender. Von Schnurbein berichtete von einer zunehmenden Angst der jüdischen Bevölkerung in Europa. Sie sprach sich dafür aus, vor allem Hassreden im Internet wirksamer zu bekämpfen. Wegen angeblicher Bedrohung der nationalen Sicherheit muss ein US-amerikanischer Rabbiner nach 16 Jahren Russland verlassen. Ein Berufungsgericht im südwestrussischen Krasnodar bestätigte den Widerruf der Aufenthaltserlaubnis durch die russischen Behörden. Rabbiner Ari Edelkopf, seiner Frau und seinen 7 Kindern droht nun die Abschiebung. Sein Anwalt erklärte, es sei nicht deutlich geworden, was genau der Geheimdienst dem Geistlichen vorwerfe. In den vergangenen Jahren wurden bereits mehrere Rabbiner des Landes verwiesen. Der israelische Schriftsteller Amos Oz erhält den Abraham-Geiger-Preis 2017. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung soll das Engagement des Autors für die Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern sowie mit dem heutigen Deutschland ehren, teilte das liberal-jüdische Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam mit. Der Preis werde am 27. Mai in Berlin im Rahmen des Deutschen Evangelischen Kirchentags verliehen. In der Diskussion um einen möglichen neuen gesetzlichen Feiertag in Niedersachsen hat der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden, Michael Fürst, den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar ins Spiel gebracht. Den Reformationstag am 31. Oktober zum Feiertag zu erheben, fände er wegen der judenfeindlichen Schriften Martin Luthers befremdlich, sagte Fürst. In Niedersachsen befürworten die Regierungsparteien SPD und Grüne einen neuen arbeitsfreien Feiertag. Das Land habe deutlich weniger Feiertage als die Bundesländer im Süden, hieß es. Soweit die Meldungen.
Er ist nicht nur ein Mann des zugespitzten Wortes, er ist auch ein Mann der Tat. Dass der Deutsche Hochschulverband den Historiker und emeritierten Professor Michael Wolfson zum Hochschullehrer des Jahres 2017 ernennt, hat nicht nur mit seinen Büchern und seinen engagierten Debattenbeiträgen zu tun, sondern vor allem auch mit einem Berliner Denkmalschutzprojekt. Die Wohnanlage Gartenstadt Atlantik mit 500 attraktiven und günstig zu mietenden Wohnungen hat Wolfsons Großvater in den 1920er Jahren bauen lassen. Die Nationalsozialisten enteigneten ihn. Wolfsons Vater erstritt nach dem Krieg die Rückgabe und sein Sohn Michael renovierte die heruntergekommene Anlage aufwendig und führt das Ensemble heute als deutsch-türkisch-muslimisches Wohnprojekt mit zahlreichen Lernwerkstätten für Kinder und Jugendliche. Am Montag wird Wolfson die Auszeichnung in München bei der Gala der deutschen Wissenschaft entgegennehmen. Matthias Bertsch hat Michael Wolfson in Berlin getroffen.
Unsere Maxime war, dass die Mieterschaft eines Hauses immer gemischt sein soll. Es darf also nicht sozusagen ein rein deutsches Haus sein, ein rein türkisches Haus oder was auch immer, sondern wir haben darauf geachtet, dass Menschen der verschiedensten Herkunftsgruppen, auch Bildungsschichten, Wirtschaftsschichten zusammen sind. Das verstehen wir unter Integration.
Rund 1200 Menschen leben heute in den 50 Häusern der Gartenstadt Atlantik, die Michael Wolfson und seine Frau Rita vor 15 Jahren aufwendig sanieren ließen. Dazu kommen die sogenannten Lernwerkstätten. In ihnen beschäftigen sich jedes Jahr rund 50.000 Kinder und Jugendliche mit Musik und Medien, mit Natur und Physik. Die Integration findet sozusagen nebenbei statt. Der Kern der Gartenstadt allerdings sind und bleiben die Wohnungen.
Zunächst einmal braucht der Mensch ein Dach über den Kopf, aber es muss ein anständiges Dach sein, wo er sich wohlfühlt. Denn wenn das Individuum sich nicht wohlfühlt, dann strahlt das auf die Gemeinschaft aus, mit allen Gefährdungen, die wir, Stichwort Terrorismus, von den Frustrationen von Individuen kennen.
Stichwort Terrorismus. Michael Wolfson ist aber nicht nur ein Wohltäter. Das Wort Gutmensch würde er sich wohl verbieten, sondern auch ein Querdenker, wie es in der Auszeichnung des Deutschen Hochschulverbandes heißt. Zitat: Wolfson findet klare Worte, auch wenn die Gefahr besteht, sich unbeliebt zu machen. Zum Beispiel 2004, als über die Frage diskutiert wurde, ob zur Verhinderung islamistischer Terroranschläge auch der Einsatz von Folter legitim sei.
Wenn ich noch mal zitieren darf, Sie haben in dem Interview mit Sandra Maischberger bei NTV gesagt, ich würde sagen, ja, es ist legitim, weil der Terror im Grunde genommen mit den normativen Grundlagen, also mit der Bewertungsgrundlage unserer zivilisierten Ordnung überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und wenn wir da mit Gentleman-Methoden versuchen, den Terror zu kontern, werden wir scheitern. Also da ging es ja klar um Folter.
Und wo habe ich gesagt, dass Folter erlaubt sei?
Das haben Sie nicht gesagt, aber Sie haben gesagt, das ist legitim.
Ja, das ist etwas ganz anderes.
Erlaubt heißt legal im Rahmen der Gesetze. Legitim dagegen bedeutet, dass es erlaubt ist und sein muss, darüber nachzudenken. Auf diese Unterscheidung legt Wolfson heute noch Wert.
Wenn ich etwas gedacht habe, muss ich es noch lange nicht machen wollen. Aber zunächst einmal muss ich denken. Und als Ergebnis dieses Denkens habe ich sozusagen eine Liste der Möglichkeiten, die ich machen kann, also die legal oder legitim sind. Das kann nur Ergebnis von inneren und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sein. Aber ich bin nie bereit, von vornherein Scheuklappen aufzusetzen. Das ist das Ende des Denkens.
Als Historiker hängt das Denken bei Wolfson eng mit seinem Blick auf die Geschichte zusammen. Und dieser bringt ihn oft zu Überzeugungen, die nicht im Trend der Zeit liegen. Während andere Wissenschaftler das Festhalten an nationalen, religiösen oder ethnischen Gruppen für etwas halten, was im 21. Jahrhundert doch endlich überwunden werden sollte, schreibt er in seinem Buch zum Weltfrieden, Zitat: Die Menschen wollen ihr ganz eigenes Leben leben, in ihrer, der eigenen Gemeinschaft. Gleichzeitig wollen sich viele Menschen auch abkapseln, abgrenzen gegen andere, ethnisch, sprachlich, kulturell, religiös oder national. Das mag man bedauern, aber das ist ein evolutionsbiologisches Grundmuster. Zitat Ende. Für ihn selbst allerdings, und das macht ihn durchaus sympathisch, gilt dieses Grundmuster nur eingeschränkt.
Einerseits finde ich den Erhalt von bestehenden Wir-Gruppen notwendig, selbstverständlich und auch wohl überlebensnotwendig. Ob das jetzt auf mich bezogen das jüdische Wir ist und das deutsche Wir, wie man das Wir definiert. Ja, auf der anderen Seite hat es mich immer schrecklich, ja geradezu gelangweilt, nur im eigenen Saft zu schmoren, um es mal so zu sagen. Die Vielfalt des menschlichen Seins, das ist immer wieder packend. Je älter ich werde, desto mehr bin ich fasziniert davon.
Am Montag wird Michael Wolfson in München als Hochschullehrer des Jahres ausgezeichnet. Matthias Bertsch stellte ihn vor. Ende des Monats erscheint Wolfsons Buch »Deutsch-jüdische Glückskinder – Eine Weltgeschichte meiner Familie«. Und das war unsere Sendung »Shabbat Shalom« mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg.
In unserem heutigen Tora-Abschnitt, Parashat Vayikra, dem ersten im dritten Buch Moses, lesen wir ausschließlich über die verschiedenen Arten von Opfern, die im Tempel in Jerusalem gebracht werden sollten. Die Ola, das Brandopfer, konnte ein Stier, ein Widder, ein Ziegenbock oder eine Taube sein und wurde vom Priester komplett auf dem Altar verbrannt. Die Mincha bestand aus Mehl und Öl. Ein Teil davon wurde auf dem Altar verbrannt, der Rest durfte vom Priester verzehrt werden. Das Schlamim konnte ein Rind, eine Ziege oder ein Schaf sein. Das Blut wurde an den Altar gesprengt und das Fett verbrannt. Das Sündopfer, Chatat, musste ein Stier sein und wurde für Übertretungen des Hohepriesters oder des Volkes dargebracht. Das Stierblut wurde an den Altar gesprengt, sein Fett auf dem Altar angezündet und der Rest außerhalb des Lagers verbrannt. Wenn ein Individuum ein Chatat darbringen musste, sollte das Opfertier eine weibliche Ziege sein. Dieses Opfer war nötig, wenn jemand Zeuge eines Verbrechens wurde, aber nicht aussagte, etwas Unreines berührt, einen Schwur getan und ihn vergessen hatte. Wer sich keine Ziege leisten konnte, durfte zwei Tauben opfern. Ein Ascham, ein Schuldopfer, war nötig, wenn jemand leugnete, etwas ihm Anvertrautes zu besitzen, wenn jemand etwas geraubt oder erpresst hatte, wenn er etwas gefunden und dies nicht angezeigt oder einen falschen Eid geschworen hatte. In diesem Fall war das Opfer ein Widder und zusätzlich mussten 20% des materiellen Schadens als Strafe gezahlt werden. Und diese Aufzählung in Parashat Vayikra ist noch nicht alles, was es an Opfern gab. Heutzutage klingen all diese Dinge sehr archaisch. Was soll ein aufgeklärter, moderner Mensch mit diesen Opfern anfangen? Verzeiht Gott etwa nur, wenn ich einen Stier nach Jerusalem schleppe und ihn dort von einem Mann in weißem Gewand schlachten und verbrennen lasse? Wie würde dieser Opferkult heute aussehen? Müsste ich meine Gehaltsabrechnungen vorlegen, um statt einer Ziege eine Taube opfern zu dürfen? Was hat die Menschen damals bewogen, das alles zu tun? Glaubten die Menschen wirklich, Gott müsse gefüttert werden? Glaubte man wirklich, Gott ließe sich durch tote Tiere bestechen? Ein möglicher Hinweis findet sich im hebräischen Wort für Opfer, Korban. Korban bedeutet nicht Essen. Korban bedeutet nicht Bestechung. Das Wort hat die Bedeutung des Sich-Näherns. Karov heißt übersetzt nahe. Lehit Karev bedeutet sich nähern oder nahe sein. Kiruv bedeutet Annäherung. All diese verschiedenen Opfer sind nur ein Versuch, sich Gott zu nähern. Die Gründe hierfür entspringen unterschiedlichen Motiven. Ich möchte mich für etwas bedanken, ich möchte für etwas um Verzeihung bitten, ich habe etwas getan, für das ich mich schäme. Der Sinn dieser Opfer ist nicht, dass ich etwas von meinem Besitz aufgebe. Ging man doch davon aus, dass alle Lebewesen und alles Geschaffene sowieso Gott gehören. Der Sinn der Opfer lag darin, dass ich mich vor der Gemeinschaft, vor der Gesellschaft zu etwas bekannte. Ein Opfer wurde ja nicht heimlich im stillen Kämmerlein dargebracht, sondern in der Hauptstadt, im Tempel, in aller Öffentlichkeit. Ich freue mich über etwas, ich bekenne etwas. Ich bringe ein Opfer, ich nähere mich Gott. Dies gilt vor allem den Opfern, den Korbanot, die für Verfehlungen dargebracht wurden. Ich habe vor der Gesellschaft gesündigt, ich bereue dies nun und möchte mich der Gemeinschaft wieder annähern. Indem ich für Gesetzesübertretungen öffentlich um Verzeihung bitte, wird mir Gott vergeben. Wenn es sich um Schäden handelt, die ich angerichtet habe, bin ich sogar zu Entschädigungszahlungen von 20% der Schadenssumme verpflichtet. Wenn ich diese entrichtet habe und mich durch ein vorgeschriebenes Ritual wieder annähere, kann ich wieder ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden. Das ist der Sinn der Opfer. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.